Ich glaube an das aktuelle Reden Gottes im Alltag, nicht nur an die Wahrheit des Wortes Gottes, dem Logoswort, sondern eben auch dem, dass Gott heute noch persönlich zu uns spricht, sei es in unseren Zeiten mit Gott, wo wir selber in Kontakt mit Gott gehen, oder eben Prophetie, indem Gott mir auch was sagt für andere. Und Gott hat ja viele oder die meisten Dinge, die er geschaffen hat, sind immer ein Bild auch für geistliche Dinge. Die Dinge, die wir auf der Erde wahrnehmen, sind auch ein Bild für geistliche Dinge. Und so hat Gott uns ja kommunikativ geschaffen als Menschen. Also ein Rückschluss darauf, dass Gott auch gerne redet und dass Gott aber auch gerne zuhört. Und dass eben Gott wirklich ein redender Gott ist. Und so wie wir gerne anderen Menschen unser Herz mitteilen, und auch gerne Gott unser Herz mitteilen, möchte Gott genauso sein Herz uns mitteilen. Und manchmal ist es ja so, dass man nicht nur selber sich Dinge überlegt, in seinen eigenen Gedanken hat, sondern man redet mit anderen, tauscht sich vielleicht aus, hat vielleicht gerade eine berufliche Herausforderung, soll ich Beruf A wählen, soll ich Beruf B wählen, soll ich in den Job gehen oder den Job gehen. Da tauscht man sich gerne mit anderen aus und sagt, oh, was denkst du denn darüber, was denkst du denn darüber? Und so ähnlich kann man das vielleicht auch mit Prophetie vergleichen, dass Gott sein Herz offenbart über andere, um zu sagen, hier, das ist mein Weg mit dir, das sind meine Möglichkeiten mit dir. Ich möchte einfach ganz aktiv reden zu euch. Und natürlich hat es das Thema Prophetie viel mit dem zu tun, was ich erlebe habe oder wie ich die Dinge sehe. Das Gute ist, dass ihr nach der Predigt ja auch Fragen stellen könnt oder Dinge auch ergänzen könnt. Darauf freue ich mich, weil es eben jetzt erstmal aus dem Blickwinkel, den ich habe, ich das mache. Dann die erste Folie oder die zweite Folie. Was sagt die Bibel dazu? Es gibt so zwei klassische Bibelverse. Strebt nach der Liebe, das ist schon mal ein extrem hoher Anspruch. Dann aber eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Und, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Oder im Thessalonicher, den Geist löscht nicht aus, Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Wenn ich eure Clips richtig verstanden habt, habt ihr über die Geistesgaben schon geredet. Und ein Teil der Geistesgaben ist eben auch die prophetische Rede. Oder Luther übersetzt das eben mit Weissagung. Und Paulus drückt das aus, erstmal so diese Grundlage von allem ist immer Liebe. Und im Kapitel 13 vom Korintherbrief kommt das ja auch vor, sagt, und egal, wenn vielleicht ihr ganz tolle Gaben habt, aber ihr habt die Liebe nicht, dann schmeiß es lieber in den Müll, dann bringt es überhaupt nichts, weil es vielleicht Druck ausübt, weil du dich vielleicht damit selber gut darstellen willst, dann tu es weg, weil dann ist es nur wie eine tönende Schelle oder eine tönende Zimbel. Und die Liebe ist immer wieder die Grundlage auch für das prophetische Reden. Und Paulus sagt, eifert nach diesen Gaben, eifert nach den Geistesgaben. Der Marco hat so schön gesagt, er wünscht sich für den Gottesdienst oder für die Gottesdienste vielleicht noch mehr Raum für geistliche Gaben. Und Paulus bestätigt das oder betont das, eifert danach. Und eifern ist nicht irgendwie was Schlichtes zu sagen, ja, wenn ich mal Lust habe, ach vielleicht nicht, ach ja, wenn du meinst, mache ich mal. Sondern Eifer hat was mit Leidenschaft zu tun, Eifer hat was mit Gefühl zu tun, sich wirklich danach auszustrecken, dass Gott uns als Kanal nutzen möchte, gebrauchen möchte, zu anderen zu reden, dass Gott sich selbst offenbaren möchte. Und ein Ziel von dem Prophetischen steht da schon gleich am Anfang, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und das ist ein guter Rahmen für prophetische Sachen. Ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen vielleicht mit Prophetie gemacht habt. Prophetie stellt nicht bloß. Prophetie macht nicht lächerlich. Prophetie macht eigentlich auch nicht die Menschen klein, sondern es heißt da wirklich, wir sollen lernen davon und wir sollen getröstet werden. Gott will uns dadurch aufbauen. Er möchte uns sein Herz damit offenbaren. Und das Gute ist, und es hat die junge Frau, die den prophetischen Eindruck vom Engel gehabt hat, auch schon gesagt, wir sollen alles prüfen. Gott gibt uns auch eine Eigenverantwortung mit an die Hand und sagt, prüft alles. Das ist nicht so und deswegen betone ich immer wieder, dass es auch wichtig ist, dass wir sagen, ich habe den Impuls von Gott oder ich denke, Gott hat mir das und das gesagt. Weil wenn wir sagen, so spricht der Herr, erschreckt man sich vielleicht und denkt so, jetzt kann ich nichts dagegen sagen, weil Gott hat es ja gesagt. Sondern Gott sagt, nein, ihr seid reife Menschen, ihr seid reife Christen, ihr könnt die Dinge prüfen. Und man kann auch sagen, nee Gott, das sehe ich im Moment nicht so und ich lege es vielleicht beiseite. So prophetische Worte habe ich auch schon bekommen, die ich eine Weile in die Schublade gelegt habe und zu ganz anderen Zeiten sind die wieder sozusagen mir in die Hand gefallen. Damals gab es noch Kassetten. Beim Aufräumen ist mir mal so eine Kassette in die Hand gefallen und ich habe die dann nochmal gehört und dann dachte ich, wow, das war was, was ich vor 10 Jahren überhaupt nicht kapiert habe, was Gott damit eigentlich wollte. Aber jetzt in meiner Situation redet Gott nochmal darüber. Und Gott sagt, wir dürfen wirklich Dinge prüfen. Es gibt einen Geigenbauer, das wäre die nächste Folie, nämlich Martin Schleske. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal von dem gehört hat. Ich habe übrigens ein Cello von ihm. Er hat 2 tolle Bücher geschrieben, Herztöne, und wo er so das Bild auch macht von unserem geistlichen Leben im Vergleich, wie ein Instrument auch gebaut wird. Und jetzt hat er sein 2. Buch eben über auch Hören und verschiedene Impulse, Stille sein. Und er sagt, dass es uns möglich ist, die Stimme Gottes zu hören, ist kein exklusives Recht einzelner Menschen, sondern ist eine jedem Menschen innewohnende Fähigkeit des Herzens, die wir entdecken und zulassen können und die durch Übung und Liebe in uns reifen kann. Was Gott sagt, entspricht der Liebe. Deshalb wird nur das liebende Herz die Wahrhaftigkeit haben, etwas von der Wahrheit Gottes zu vernehmen. Darum wäre es ganz sinnvoll, nicht nur vom Priestertum aller Getauften zu reden, sondern ebenso vom Prophetentum aller Liebenden. Und es ist interessant, dass Mose das schon sagt, dass er sagt, ich wünschte, alle könnten prophetisch reden. Sich wünschen, dass jeder so die Stimme hört, dass eigentlich Prophetie in dem Sinne gar nicht mehr notwendig ist, sondern weil wir alle von Gott hören. Und Gott mutet oder traut uns diese Fähigkeit auch zu, von Gott zu hören. Und ich glaube, das, was wir alle als Menschen brauchen in der herausfordernden Zeit, ist Ermutigung, ist Trost, ist Auferbauung. Und wenn wir merken, durch das Prophetische, Gott redet etwas zu mir und ermutigt mich und stärkt mich und sagt vielleicht etwas, was derjenige, der das weitersagt, gar nicht wissen kann, dann merke ich so, wow, Gott hat selbst an den kleinen oder auch an den großen Sachen so Interesse, dass er jemanden schenkt, der mir etwas weitergibt. Wichtig ist noch, dass Gott uns nicht unterwirft, sondern Gott hat uns auch einen freien Willen gegeben und Gott wünscht sich natürlich, dass wir uns ihm unterordnen. Und gerade in der Offenbarung gibt es ein schönes Bild, als die 24 Ältesten vor dem Thron Gottes sitzen oder stehen erst und jeder hat eine Krone, das zeigt unsere Identität, unsere Würde vor Gott, dass jeder von uns wunderbar gemacht ist, aber sie sagen, okay, aber wir treten trotzdem zurück und wir knien uns vor Gott nieder und geben ihm unsere Krone, aber eben freiwillig, nicht weil Gott ein Diktator ist oder sagt, ich kann dich nur lieben, wenn du das so oder so machst, sondern aus einer Freiwilligkeit zu sagen, ich ordne alles, was mich betrifft, auch Gott unter. Und Gott ist es immer wieder, der uns sucht und der uns zu uns reden möchte. Und am Anfang der Bibel schon heißt es, als Gott den Adam sucht, sagt er, wo bist du? Und Gott sehnt sich danach oder ruft jedem Einzelnen immer wieder zu, wo bist du? Komm doch zu mir, komm doch in meine Gegenwart, um zu hören, komm doch und suche mich auf. Und nicht Gott ist verloren gegangen, sondern oftmals wir. Und Gott wirbt sanft um unser Vertrauen. Und Gott sehnt sich nach einem Gegenüber. Also Gott hat den Menschen geschaffen, weil er ein Gegenüber möchte. Mit all den Fragen, die wir haben, mit Wünschen, mit Bitten, mit Sorgen, mit Enttäuschungen, selbst mit den Misstönen in uns. Er möchte keine frommen Marionetten, sondern er möchte ein Gegenüber, auch wie ein Jakob, der an dem Ort der Offenbarung der Himmelsleiter mit Gott gekämpft hat und nicht einfach gesagt hat, Gott, okay, so und so, sondern er hat mit Gott gerungen und gekämpft und Gott hat das zugelassen und ich glaube, Gott lässt es auch zu in unserem Leben, wo Fragen sind, wo Zweifel sind, wo manchmal auch Ärger ist über Dinge, die vielleicht Gott anders gemacht hat, als wir uns das gewünscht hätten. Gott ist da und wir können all diese Dinge mit Gott besprechen. Und das zeichnet eine Beziehung ja auch aus, auch eine gute menschliche Beziehung, wo wir ehrlich sein können und uns trotzdem geliebt wissen, aber wo wir uns nicht verstecken oder anders machen müssen. Die nächste Folie bitte. Ich möchte 4 Wege der Erkenntnis kurz vorstellen und ihr seht schon an dem letzten Inspiration, da geht es dann vor allen Dingen um das, wie Gott redet auch, aber ich denke, Gott redet in jedem Bereich, und zwar einmal durch die Ratio, durch unseren Verstand, dann durch die Empirie, also wissenschaftlich, empirisch untersucht, da sage ich zu jedem gleich noch was, dann durch die Intuition und die Inspiration. Und ich denke, jeder Erkenntnisweg ist nur dann wieder, was wir vorhin auch hatten, richtig oder funktioniert, wenn er wirklich aus Liebe da ist. Und in allen Bereichen spricht Gott und kann sich Gott auch offenbaren. So, der erste Weg, jetzt wieder nächste Folie bitte, ist die Ratio, also der erste Weg der Erkenntnis, die rationale oder vernünftiges Denken folgt den Gesetzen der Natur. Die körperliche Metapher für das rationale Denken wäre der Kopf. Und ich glaube, gerade in unserer westlichen Hemisphäre läuft ganz viel über unseren Kopf. Wir wollen Gott verstehen, wir wollen Gott erfassen und sagen, okay, erst wenn ich das vielleicht verstehe, dann kann ich Gott glauben, dann kann ich Gott nachfolgen. Die Ratio will eben vielleicht die Gesetze des Lebens erforschen oder Ordnung des Daseins erfassen oder zu ergründen zu suchen. Und Gott hat uns ausgestattet, wirklich mit Verstand. Und es ist nicht, dass wenn wir an Gott glauben, plötzlich unseren Verstand eben an der Garderobe abgeben müssen, sondern Gott sagt, ich möchte nicht, dass ihr euch auf euren Verstand verlasst, aber Verstand ist ein wichtiger Teil des Menschseins und Gott hat uns damit geschaffen. Und genauso auch mit Gefühlen und mit unserem Willen. Und das ist das, was Gott möchte. Gott möchte auch, dass wir ihn erfassen mit unserem Verstand. Aber auf der anderen Seite kann unser Verstand natürlich auch ein Hinderungsgrund sein, Gott zu erfassen, weil wir können Gott nie vollständig erklären. Und das fordert raus, wäre ja auch schrecklich, jedenfalls aus meiner Sicht, wenn Gott gerade so groß wäre, wie ich erfassen kann, wäre er nicht besonders groß. Oder selbst wenn wir das Wissen von jedem Einzelnen von euch, wenn wir das zusammenfügen würden, selbst dann könnten wir Gott nicht annähernd von dem erfassen, was er ist. Und der Hiob hat es auch probiert und seine Freunde, der war ja krank und die diskutieren, oh, hast du irgendwas falsch gemacht oder warum ist jetzt diese Krankheit da? Die haben diskutiert über Gott und nochmal diskutiert, nochmal überlegt, 37 Kapitel lang, und im 38. Kapitel heißt es dann einfach, und Gott sprach. Und Gott hat dann gesagt, okay, ich bin der, der die Erde geschaffen hat. Ich brauche keine Berater an meiner Seite. Ich ruhe in mir selbst. Ich bin der, der allmächtig ist und stark. Also wir können nie völlig mit dem Verstand Gott erfassen. Und auch im Korintherbrief heißt es, dass den Weisen dieser Welt das Evangelium ein Stück weit verschlossen ist, weil man es eben nicht ganz mit dem Kopf erfassen kann, sondern Glaube hat, wie das Wort schon sagt, immer was mit Glaube zu tun. Und Glaube kommt von Vertrauen, dieses zu sagen, okay, ich kann jemandem noch so sehr von etwas Schönem erzählen, aber erst, wenn ich es vielleicht selber probiere, kann ich den Geschmack schmecken und die Dinge erfassen. Und Gott möchte das gerne. Es haben schon frühere Philosophen sich zum Beispiel mit diesem Gedanken auch beschäftigt, kann es Gott geben, wenn es Leid auf der Erde gibt? Und manche haben, der Leibniz zum Beispiel in der Aufklärung hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, der Epikur aus Griechenland hat sich schon damit intensiv beschäftigt und es fasst sozusagen dieser Begriff Theodizee zusammen, dieses, kann es Gott geben, wenn es Leid gibt? Und sie haben für sich selber dann entschlossen, der Leibniz, weil es Leid gibt, kann Gott nicht allmächtig sein, weil wenn Gott allmächtig wäre, würde es kein Leid geben. So, und das ist genau, wo der Verstand versucht, Gott zu erfassen. Aber es geht, glaube ich, immer nur bis zu einer gewissen Grenze. Aber manchmal ist es genauso in uns, dass wir denken, kann es Gott geben, wenn das ist? Kann es Gott geben, wenn dieses ist? Aber wir können es nicht. Manchmal ist dieser Mut, in das Vertrauen hineinzugehen, weil Gott eben allmächtig ist. Dann die nächste Folie. Dieser Zugang über die Empirie, über die Wissenschaft, der zweite Weg der Erkenntnis ist Empirie. Die empirische Erkenntnis beruht auf Experimenten. Dieser Weg bedarf einer enttäuschungsresistenten Laborliebe, denn der beruht auf dem Prinzip von Versuch und Irrtum. Jeder kennt das berühmte Beispiel, was wahrscheinlich immer gesagt wird von Edison, der die Glühlampe erfindet und, keine Ahnung, 1000 Versuche macht, bis er dann irgendwann diesen Glühfaden entdeckt und weiß, so brennt die Birne. Und alle 99 oder 999 Versuche hat er nicht als Misserfolge gedeutet, sondern gesagt, ich weiß, so funktioniert es nicht. So, und das ist sozusagen empirisch, man probiert Dinge, um eine Lösung zu finden. Und ein Bild sozusagen und eine Metapher für die empirische Forschung wären die Hände. Sie begreifen Dinge, das ist der Ursprungsgedanke, Dinge zu begreifen, zu verstehen. Und ich glaube, das ist das auch, was wir oft machen, dass wir Gott gerne beweisen wollen. Aber wir können Gott nicht beweisen. Sondern es kommt immer der Punkt, wo wir auch die Bibel als eine Autorität akzeptieren müssen. Und vielleicht sagt man, okay, in der Bibel steht was von Heilung und empirisch wäre jetzt, ich bete 10-mal für Heilung und wenn dabei Heilung rauskommt, hat Gott recht, dann heilt er. Wenn keine Heilung rauskommt, dann heilt er eben nicht. Und oft sind wir innerlich so, dass wir vielleicht Dinge probiert haben in unserem Leben, sagen, ich habe dafür gebetet, aber es ist nichts passiert, also kann das nicht wahr sein, was da in der Bibel steht. Und da kommt auch wieder Glaube, die sagen, okay Gott, ich glaube dir, dass du genau dadurch handeln kannst. Und für mich ist die höchste Autorität die Bibel. Und solange ich nicht erlebe, dass Gott heilt, solange bleibe ich dran und bete, bis Gott heilt, bis diese Realität wirklich durchgreift. Und der größte Glaube, den wir brauchen, ist immer, wenn wir Gebete sprechen und hoffen, Gott greift in unserem Leben ein, und es passiert nichts. Gott antwortet nicht auf unsere Gebete. Und da gibt es von Oswald Chambers ein gutes Zitat. Die höchste Forderung, die Gott an uns stellt, ist zu glauben, dass er gerecht ist, wenn alles, was passiert, diesem Glauben widerspricht. Glaube ist erst dann wirklich Glaube, wenn er sich im Konflikt bewährt. Es gibt Dinge im Leben, die sprechen gegen unseren Glauben, dass Gott gut und gerecht ist. Halten wir dann an unserem Glauben an Gott fest oder sehen wir, bis wir sehen, was alles, was unserer Vernunft oder unseren Gefühlen widerspricht, in genau sich das verwandelt und glauben wir, dass Gott wirklich der einzig Wahre ist. Und da ist die Gefahr, dass wir dann sagen, okay, ich glaube das nicht. Und liberale Theologen zum Beispiel wie der Bultmann haben alle Wundergeschichten von Jesus aus der Bibel dann rausgekreuzt, weil sie es mit ihrem Verstand oder mit dem empirischen nicht beweisen konnten, haben gesagt, nee, das kann es nicht sein, das sind nur Bilder für etwas. Aber das ist wichtig, diese Grundlage, weil nur dann können wir auch glauben, dass Gott redet. Die nächste Folie wäre Intuition. Der dritte Weg der Erkenntnis ist Intuition. Das brummt immer so ein bisschen, liegt es an mir? Okay. Das intuitive Erkennen schöpft aus der Erfahrung. Wir haben Zugang zu einem reichen, unbewussten Erfahrungsschatz und entwickeln ein starkes Empfinden dafür, wann Dinge stimmig sind. Die Metapher für das intuitive Erkennen ist der Bauch. Man tut das Richtige und weiß nicht immer, warum. Den Frauen sagt man eine größere Intuitionsfähigkeit zu als uns Männern. Männer sind vielleicht eher Verstand, noch stärker, sage ich mal, so sollte ich nicht ausschließen, noch stärker verstandesorientiert. Aber Intuition ist oft, hat auch was damit zu tun, dass wir viel Wissen haben. Und wenn wir viel Wissen, auch beruflich Erfahrung haben, dann merkt man vielleicht mal intuitiv, was das Richtige ist, auch zu tun. Intuition ist, wenn unsere Seele zu uns spricht. Sozusagen, wir haben zu Hause ein Buch, das heißt Blink-Momente. Der schreibt so ganz viele Beispiele von diesen Momenten, wo man so einen Impuls hat und denkt so, ah, kaufe ich nochmal einen Schnitzel mehr und dann kommt vielleicht Besuch und man weiß, ah, okay, super, jetzt habe ich nicht nur eins, sondern habe für meinen Gast auch noch einen Schnitzel. Manchmal kommen ja so Impulse im Alltag, wo man denkt so, ah, es wäre gut, meiner Frau mal wieder Blumen mitzubringen und das war vielleicht gerade richtig. Oder alle möglichen Dinge, die so manchmal so intuitiv passieren und wo Gott das auch benutzt. Manchmal, das hat auch was mit dem Reden Gottes zu tun, ist die Gefahr, dass sozusagen wir Intuition mit dem Reden Gottes verwechseln. Ich bin vielleicht sehr sensibel für Menschen und spüre in jemanden, oh, der total große Sehnsucht danach, einen Freund zu haben oder eine Freundin zu haben, und das Bedürfnis kenne ich vielleicht oder spüre, und dann sage ich auch, ja, und Gott sagt dir, er schenkt dir in den nächsten Wochen einen Partner, eine Partnerin, aber da habe ich vielleicht einfach nur das gespürt, was in dessen Herzen ist, aber es muss nicht unbedingt Gottes Wille sein. Es kann Gottes Wille sein oder auch Gottes Wunsch sein, aber es kann manchmal sein, dass ich nur etwas sage, was ich spüre. Und Gott möchte uns da eben auch bewusst herausfordern, das zu lernen, das zu unterscheiden. Dann der letzte Bereich, Inspiration. In dem Wort steckt eben das Wort Spirit, Geist. Es wird aber oft jetzt im Alltag verwenden, dass viele Leute auch ähnlich wie Intuition oder ich hatte eine Inspiration, der große Heureka-Moment sozusagen. Ah, ich hab's, ich hab eine Erkenntnis. Der Apfel, der da hingefallen ist, ich habe die Schwerkraft erkannt oder irgendwas. Und das wird oft verglichen, aber der Ursprungswort kommt von dem Geist Gottes, dieses Inspiration vom Geist Gottes inspiriert. Und ich glaube, und Gott sagt das ja auch, dass er seinen Geist auf alles Fleisch auch fallen lässt, dass manchmal auch, es gibt inspirierte Lieder, wo man merkt, wow, die sind nicht nur so, die haben so eine Botschaft auch, nicht christliche Lieder, die total tief zu einem sprechen, wo man merkt, wow, da hat Gott vielleicht auch seine Hand mit im Spiel gehabt. Der vierte Weg ist eben die Erkenntnis, der Erkenntnis Inspiration. Das inspirierte Denken folgt der Gnade, denn sie folgt der inneren Armut, nichts aus sich selbst zu haben, sondern zu empfangen. Die Metapher für das inspirierte Erkennen ist das Herz. Weil eben Intuition kommt aus mir selber, aus meinem Erfahrungsschatz, aber Inspiration kommt von Gott, er offenbart sich. Und eben in diesem Grundbedeutung des Wortes steht eben Atem und Geist, also vom Geist Gottes eingehaucht. Und Inspiration ist immer etwas, was größer ist als ich selbst, weil es eben von Gott kommt. Und hier geschehen eben Dinge, wo Gott uns führt, wo Gott uns leitet, wo Gott sich selbst offenbart. Nächste Folie. Und Inspiration geschieht, er versucht es als Folie irgendwie so ein bisschen darzustellen, in unserem Herz, wo Gott spricht. Also unser Herz ist dieser Ort, wo Gott spricht in unser Herz hinein und was dann in die Welt, in das Natürliche hineinfließt. Und das ist dieses innige Zusammenspiel eben, was die Bibel dann Himmel nennt. Also das geistige Universum, Gott ist da, er sagt, er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, also ist er da mit Offenbarung und Erkenntnis und er spricht in mein Herz hinein und das ist dann Reden Gottes oder ist diese Offenbarung. Es ist diese Kommunikation, von der auch der Korintherbrief schreibt, von Geist zu Geist. Das geht erstmal nur von Geist zu Geist. Und manchmal sagt Gott Dinge, die fordern vielleicht meinen Verstand heraus, oder meine Gefühle, die, weil er sagt vielleicht, oh, ich habe mit dir das und das vor und man denkt vielleicht gar nicht so groß oder so besonders von einem selbst, aber Gott fordert da uns raus und Gott spricht in mein Herz. Gott spricht durch mein Herz. Das ist genau dieses, so wie wir Handysignale empfangen können, die einfach da sind und wenn wir das Handy anstellen, dann kommen die auch. Ich kann auch das Empfangsding ausmachen, dann empfange ich auch keine SMS oder WhatsApp oder irgendwelche Sachen. Und so kann ich innerlich mich einstellen, sagen, ich bin auf Empfang, das zu hören und das zu sehen, was Gott hat. Und wie redet Gott nun? Nächste Folie. Gott, oder machen wir nochmal die nächste, ich glaube, ich eine weiter, genau die wollte ich, danke. Gott hat uns, so wie er uns natürliche Sinne gegeben hat, haben wir auch 5 geistliche Sinne. Und Gott redet eben durch diese Sinne. Wir haben natürliche Ohren, so haben wir auch innere Ohren. Wir haben natürliche Augen und haben auch innere geistliche Augen. Wir haben ein gutes Empfinden, spüren Dinge und genauso kann dadurch Gott reden. Und Gott offenbart sich eben genau durch diese Elemente. Wenn ihr euch jetzt mal kurz vorstellt, euer Zimmer, so gedanklich, könnt ihr sofort euer Zimmer, euer Wohnzimmer, eure Küche, euer Bad, unaufgeräumte Ecken, könnt ihr sofort innerlich sehen. Und genau das ist, dass Gott benutzt unsere Vorstellungskraft, diese Bildkraft in uns, um genau dadurch zu sprechen. Wenn ihr jetzt innerlich einfach euren Namen nennt, ohne das laut auszusprechen, hört ihr euren Namen in euren Gedanken. Und das ist genau das, wie Gott durch unsere Gedanken spricht. Wir hören das. Und wenn es heißt, Gott redet und man kann seine Stimme hören, dann ist es kein lautes Reden, sondern dann ist es dieses innere Hören. Und dann merke ich so, dass Gott sagt, Holger, dann sage ich, okay. Und dann sagt Gott vielleicht, ich habe dich lieb, ich weiß das, ich bin an deiner Seite, ich tröste dich, ich stärke dich. Dann kann ich das hören und empfangen und Gott redet dadurch. Und eben wie die Folie vorher war, mit dem das Herz eben dieser Knotenpunkt, wo sich Gott offenbart. Aber es ist auch das Spüren, gerade Leute, die sensibel sind in dem Prophetischen, die spüren vielleicht ganz viele Sachen von der Atmosphäre. Uns geht es manchmal so im Urlaub so, da merkt man so, oh, da ist irgendwie gar keine fröhliche Atmosphäre, obwohl wir eigentlich Urlaub machen wollen, ist eher so ein bisschen so eine gedrückte Atmosphäre. Da denken wir, das ist aber blöd, dass wir hier sind. Manchmal müssen wir dann unser Hotelzimmer erstmal so ein bisschen durchbeten, dass dann eine gute Atmosphäre da ist. Und manchmal spürt man vielleicht auch ganz viel in Leuten und denkt so, ah, eigentlich sieht er ganz fröhlich aus, aber ich spüre irgendwas Trauriges. Dadurch redet Gott auch oft durch so innere Lasten, die wir haben. Aber Gott sagt auch so Sachen wie, schmecket und sehet, wie freundlich ich bin. Gott kann man auch schmecken, seine Freundlichkeit kann man schmecken. Oder auch eben ein Wohlgeruch, also Lobpreis wie ein Wohlgeruch. Also da sind auch die Sinne des Riechens angesprochen. Ich habe schon mal Leute erlebt, die Gegenwart Gottes wie einen Rosenduft gerochen haben. Mag ein bisschen obskur klingen, aber gibt ja viele verrückte Sachen. Aber das ist das, kann man sich selber das beweisen von, wenn Gott durch diese Elemente redet, dass es immer hundertprozentig Gott ist, kann man eben empirisch nicht beweisen, weil es immer ein Stück Glauben ist. Man kann es nicht beweisen, sondern es ist immer dieser Schritt. Man kann es sozusagen an der Frucht dann merken. Ich schreibe mir manchmal Sachen auf und dann schreibt man sich vielleicht Dinge auf und nach 2-3 Monaten merkt man für sich, wow, das hat jetzt Gott genau getan. Zu der Zeit, als ich es mir aufgeschrieben habe, war das vielleicht nicht so. Oder im Nachhinein sieht man, wie Gott einen geführt hat oder gelenkt hat und daran kann man sehen, wie Gott auch geredet hat. Das ist sozusagen dieser Beweis dessen, dass Gott wirklich aktiv in jedem Einzelnen da ist. Aber in dem Moment ist das immer noch so und ich selbst als jemand, der über Prophetie lehrt, bei einem selber ist es immer schwer, wenn ich dann Gottes Reden höre oder denke oder eine Frage habe, dann sagen, okay Gott, es hat immer was mit Vertrauen zu tun. Wir leiten ja auch die Gebetshausinitiative in Frankfurt. Zwischendurch denke ich nach, ist es Zeit, nochmal einen Tag in Schule zu reduzieren. Aber mir fällt es da so ungeheuer schwer zu wissen, ist es jetzt dran oder ist es nicht dran? Und wenn dann da jetzt jemand einen Impuls von euch hätte, jetzt habe ich es natürlich verraten, die Frage, wenn ihr sagt, ja, mach ruhig, ist es jetzt schwierig. Dann hilft es aber, wenn ihr davon nicht wisst und einer sagt, oh, ich spüre, Gott sagt, du sollst reduzieren, dann würde ich denken, ah, cool, Gott, dass du das jetzt weißt und mir eine Bestätigung gibst, wo ich mir da gerade so unsicher drüber bin. Wir sagen oft, wenn Leute dann zu uns kommen und sagen, sollen wir Weg A und B wählen, uns das dann auch erklären, sagen wir, jetzt ist es schwierig für uns zu hören. Wenn man jetzt sagt, ich habe gerade eine Berufsentscheidung und ihr sagt uns nicht was, dann ist es leichter, als wenn wir die Information haben. Jetzt nochmal die Ohren. Genau, jetzt dürft ihr doch die Folie nochmal angucken. Gott hat uns 2 Ohren gegeben, damit wir eben mehr hören, als dass wir reden. Und gerade im Gebet sind wir eher gewohnt, viel zu reden. Aber die Stimme Gottes hören, und das war auch jetzt bei dem einen Lied, was wir gesungen haben, geht es wirklich darum, zu hören, still zu sein. Und Gott sagt bei dem ersten Gebot, diesem Schma Israel, wo er sagt, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, sagt er, höre Israel, höre, höre. Oder Jesus sagt so oft, ihr habt Ohren und könnt doch nicht hören. Oder ihr hört und hört eigentlich nicht das Richtige. Und jeder kennt das in Beziehungen wahrscheinlich noch stärker als so zwischenmenschlich, dieses, du hörst mir ja nie richtig zu. Dieses, man sagt etwas, aber es kommt eine ganz andere Botschaft an oder man kommuniziert vielleicht verdeckt oder man hört vielleicht nur das, was man hören will und hört gar nicht das Eigentliche, was der andere wirklich sagt oder jemand erzählt einem was und der andere sagt gleich, erzählt er seine Story, anstatt dass man vielleicht mal richtig zuhört und oft ist Hören fällt uns schwer. Hören fällt uns schwer und Gott möchte, dass wir lernen, still zu sein. Und oft, wenn wir anfangen, unsere Antennen auszurichten auf Gott, ist erstmal wichtig, dass all das, was unsere inneren Stimmen sind, dass wir das Gott ausbreiten und unsere Seele oder ihm das sagt, endlich hört mir mal jemand zu. Ist auch gut, mal sich selber zuzuhören. Und dann merkt man so, die inneren Stimmen, die werden stiller und stiller. Und dann kommt eben dieser Moment, dass wir hören können. Und beim Hiob, was ich vorhin schon erwähnt habe, kommt dann im Kapitel 40 die Stelle, wo es heißt, und Hiob hielt seinen Mund zu und sagt, okay, jetzt bin ich mal still und ich will wirklich hören, was Gott sagt. Und das kommt bei dem einen vielleicht durch Lobpreis, durch Anbetung, manchmal auch dieses ganz Stillsein, sagen, ich lege keine CD und gar nichts auf, sondern ich bin einfach mal still, so dieses Kontemplative, still zu sein, ruhig zu sein und sagen, Gott, jetzt kommt dieser Moment, wo ich lerne, deine Stimme zu hören und deine Gedanken zu hören. Hast du mal diese Folie mit dem Stillsein? Genau. Das ist wirklich still zu sein, ruhig zu sein und dann eben Gottes Gedanken zu hören, weil wir sind oft so viel beschäftigt mit so unseren Gedanken oder unseren Gefühlen, dass wir gar nicht hinhören können, was Gott sagt. Aber dann führt uns Gott an diesen Punkt, wo wir sagen, was liegt auf deinem Herzen? Was sind deine Gedanken? Und das ist immer wieder wichtig, auch wenn genauso bei dem Prophetischen eben diese Dinge dann eben aus dieser Stille heraus weiterzusagen. Und zum Schluss noch ein Bibelwort aus Petrus. Nochmal die Autorität der Bibel. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Aus 2. Petrusbrief 1, 19 bis 21. Petrus geht vor allen Dingen auch nochmal auf die Autorität der Bibel aus. Das sind noch viele prophetische Worte, die sich noch nicht erfüllt haben. Dinge, wo Gott sagt, das ist wie eine Lampe, vielleicht auch gerade in Zeiten wie jetzt, die ein bisschen unruhiger werden, wo man denkt so, was kommt von Amerika, was hat der Putin gerade im Kopf, was hat der Erdogan im Kopf, die Türkei im Kopf, was passiert gerade so weltpolitisch, dass Gott sagt, das sind viele Dinge, wo Gott über das Wort Gottes redet und es hilft uns, dass es wie ein Licht, wie eine Lampe ist, wo Jesus sagt, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung, eure Errettung ist nah. Und genauso hilft uns auch das persönlich prophetische Wort, wie zu sagen, okay Gott, das ist die Richtung, die du mit mir eingehen willst. Und manche prophetische Dinge begleiten mich schon lange, wo ich weiß, Gott hat mich damit geführt und geleitet oder hat mir Impulse gegeben. Das hilft uns, auch eine Richtung zu behalten. Und Gott hat so viel Interesse an jedem Einzelnen von euch, dass er immer wieder sein Herz euch offenbaren möchte, seine Gedanken über euch und dass kein Wort eben leer zurückkommt. Und das ist diese Weisheit auch von Prophetie, dass wir Gott vertrauen dürfen, wenn wir um ihn um eine Gabe bitten, um einen Fisch bitten, dann gibt er uns keinen Skorpion. Das hat auch viel damit zu tun, wie unser Bild von Gott ist. Aber wenn wir glauben, dass Gott ein liebender Gott ist, dann wird er uns gute Dinge auch geben. Vielleicht fordert es manchmal raus auch, wo man denkt, so, oder Gott sagt, ich will dich ein bisschen da mehr nach links oder da mehr nach rechts. Aber Gott hat gute Gedanken. Und das ist genau das, wir das glauben und lernen, mit Gott diese Dinge zu tun. Und eben mit dem, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass Gott uns ermutigt, prüfet alles und das Gute behaltet. Amen.